Willkommen bei Marketer Talk, dem Podcast der Marketingbörse. Hier erwarten euch spannende Gesprächsrunden und Interviews mit Experten aus der Marketingszene. Wir sind in Köln auf dem Online Ad Summit und ich habe das Glück und die Ehre, Friedrich Schenk hier vor mir zu haben. Er ist Head of Targeting und Data Products bei United Internet Media.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Erläuter mal kurz mit ein paar Worten, was alles United Internet ist, und dann kommen wir dazu, was United Internet Media ist.
United Internet kennt man wahrscheinlich am besten von der Marke 1&1. Da geht es um Internetzugang, um Telefonanschlüsse, um DSL, Glasfaser und Antennen und so weiter. Damit haben wir tatsächlich wenig zu tun. Bei der United Internet Media sind wir die Tochter der Mail & Media. Das ist nämlich die Betreiberin von Web.de und Gmx in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und tatsächlich haben wir hier insbesondere im deutschen Markt einen besonderen Punkt, dass etwa die Hälfte der Deutschen oder in Deutschland lebenden Menschen Web.de oder Gmx benutzen als ihre Haupt-E-Mail-Adresse. Und das ist natürlich ein guter Umstand. Das ist in anderen Ländern anders. Da haben wir irgendwelche Amerikaner, die den E-Mail-Markt setzen.
Aber mit Gmx und Web.de seid ihr ja nicht nur irgendwie Anbieter von E-Mail-Adressen, sondern ihr habt ja auch eine Redaktion, also ihr habt ja auch Content.
Das ist korrekt. Das Portal betreibt außerdem noch eine Redaktion, die tatsächlich, genauso wie man das aus dem Newsroom kennt, mit großen Bildschirmen und so weiter, da täglich, stündlich, minütlich News produzieren. Genau. Mhm. Der Schwerpunkt, und das ist aber ganz eindeutig, das E-Mail-Produkt, und das ist auch so die Kern-DNA. Genau. Und wir als United Internet Media sind dann sozusagen der exklusive Inhouse-Vermarkter, der sowohl die Werbeflächen als auch die Daten und Produkte rund um E-Mail entsprechend für Werbekunden vermarktet uns.
Aber eben nicht nur E-Mail, sondern auch Banner und was so alles dazukommt, was noch alles?
Im Schwerpunkt sind das Banner, das sind unsere Native-Flächen, die sogenannte Inbox-Ads, das sind aber auch Gewinnspiele, Leads. Die E-Mail selber ist ja permissionpflichtig, das heißt, eine E-Mail zuschreiben, da braucht man natürlich logischerweise auch die E-Mail-Permission des Users. Das heißt, das machen dann eher die Marken. Wir vermarkten die Flächen rund um die E-Mail im Bereich des Posteingangs und natürlich die Daten, die wir nutzen, um perfektes Zielgruppentargeting zu machen, sodass die Werbetreibenden die Personen erreichen, die sie auch wirklich erreichen wollen, ihre Zielgruppe nämlich.
Dumme Frage am Rande. Wie viele Leute nutzen es über die App, also mobil, und wie viele Leute nutzen es über das Webinterface? Und wie entwickelt sich diese Zahl in den letzten 10 Jahren?
Das ist tatsächlich, es war vor kurzem was so etwa 50-50, ist aber inzwischen deutlich gekippt und wir sehen eine deutlich höhere und häufigere App-Nutzung von unseren Produkten. Genau, es ist einfach das Mobile Web oder auch der Desktop eindeutig rückläufig und die App-Nutzung geht eindeutig nach oben.
App-Nutzung heißt, ich kann das nicht irgendwie in irgendein E-Mail-Programm eingeben und kann sagen, ich nutze meine Apple-E-Mail, sondern ich muss wirklich über eure App gehen, wenn ich meine E-Mails abrufen will.
Das ist beides möglich. Wenn ich über die App gehe, habe ich natürlich einfach wesentlich mehr Vorteile, Produkte, die wir natürlich für unsere Kunden auch zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel die smarte Inbox anbieten zu können, dass die E-Mails schon vorkategorisiert werden und entsprechend nach wichtigen E-Mails, zum Beispiel alles rund um E-Commerce, Bestellungen so vorsortiert werden oder auch der Vertragsbereich entsprechend geclustert wird und ich sehe, wenn ich irgendwo aktiv werden muss, das ist unsere sogenannte Smart Inbox, das sind alles Produkte, die kann ich nur in der App nutzen. Ich habe aber natürlich auch die Möglichkeit, das in meinen massiven E-Mail-Client zu ziehen über die bekannten Standards, aber das ist dann einfach nur eine reine E-Mail-Abruf, der viele der Produktvorteile, die wir bieten, einfach auf mich nicht innehat.
Das ist klar, dass du das jetzt sagen musst. Toll. Ich meine, ihr müsst ja Vorteile bieten in der App. Ihr müsst ja mir das schmackhaft machen, dass es interessanter ist in der App als dort. Und dass beispielsweise eure Inbox noch ein bisschen intelligenter ist als die dumme Inbox von dem Unternehmen, das mein Handy produziert hat und mir das so verkauft hat, dass da jetzt künstliche Intelligenz drin ist. Und die ist also alles andere als intelligent. Also tut was Gutes und das macht er ja auch.
Das tun wir und entwickeln wir auch ständig weiter.
Und das ist auch gut so, denn dann habt ihr die Nutzer wirklich mit Login und könnt die entsprechend mir anbieten als Werbetreibender.
Das ist korrekt.
Genau. So, und das ist ja das Thema, mit dem ihr euch beschäftigt und weswegen wir hier beide jetzt auch sitzen und miteinander reden. Und deswegen kam ich gleich zu meiner ersten Frage, nämlich, welche Daten habt ihr denn? Welche Daten habt ihr denn, um quasi das Targeting zu verbessern?
Wir haben im Schwerpunkt zwei Datenquellen, die wir nutzen können. Muss man überlegen, man erinnert sich sicherlich noch daran, wenn man seine E-Mail-Adresse registriert hat, dann hat man eine Postadresse eingegeben, man hat gesagt, ob man Herr oder Frau angesprochen werden will, und aus rechtlichen Gründen müssen wir natürlich auch das Geburtsdatum abfragen, um entsprechend das Alter zu erfassen, und können das entsprechend dann in Altersclustern von 18 bis 20 und so weiter entsprechend anbieten. Und wir haben das Geschlecht deterministisch. Und dann muss man überlegen, wie nutzt man denn eigentlich seine E-Mail? Das ist ja die Verwaltung des Lebens. Das bedeutet, es laufen eine Menge Informationen auf. Ich habe jede Bestellung, die ich bei einem Online-Shop tätige, führt zu einer Bestellbestätigung. Verträge werden online abgeschlossen, werden online gekündigt und so weiter und führen immer zu einer E-Mail, die dann wiederum in so einen Posteingang geht. Das heißt, wir können sozusagen über diese E-Mails einfach auch viele Rückschlüsse auf das Leben unserer Nutzer führen und können daraus eben noch spannende Zielgruppen rund um Retail, also was für Produkte kaufen Nutzer, rund um Interessen, rund um Verträge und so weiter.
So, da habt ihr Einwilligungen. Also was könnt ihr genau benutzen? Also welche Daten könnt ihr genau verwenden? Also Absenderadresse, wer mir eine E-Mail schickt, das könnt ihr verwenden, oder könnt ihr auch die Inhalte der E-Mail verwenden?
Genau, wir haben dann ein mehrstufiges Permission-Verfahren. Das bedeutet, damit der Nutzer die Smart Inbox aktivieren können, haben sie schon mal ein Einverständnis mit den AGB abgegeben. Wenn es jetzt darum geht, dass wir zum Beispiel zusätzliche Services wie eine Lieferverfolgung, also das heißt, du bekommst eine E-Mail von deinem Online-Shop, da steht drin, ihr Paket wurde losgesendet, und da ist eine Track and Trace, also so ein Paket-Tracking mit dabei. Das können auch wir als zusätzlichen Service noch mit abfragen und automatisch an der E-Mail anzeigen, wo befindet sich das Paket gerade in Zustellung. Dafür haben wir eine explizite Permission, und wir haben auch eine Werbe-Permission, wenn wir entsprechend mit den Daten, die über diese E-Mails generiert werden, dass wir die für die Werbung benutzen können.
Also ist sehr differenziert.
Sehr, sehr differenziert, und das muss auch so sein, weil wir natürlich definitiv da auch auf eine Vielzahl von Daten zugreifen. Aber das ist eine ganz bewusste Entscheidung der Nutzenden.
Und welche Informationen muss ich als Werbetreibender mitgeben, damit ihr meine Zielgruppe wiederum besonders gut trefft?
Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Als Werbetreibender, wenn es dir um Kontakte zum Beispiel geht, also dass du eine bestimmte soziodemografische Zielgruppe triffst, du solltest deine Zielgruppe kennen und wissen, wen willst du erreichen, dann können wir das tatsächlich einfach noch sehr gut, sind es Frauen, sind es Männer, sind es Menschen in einem bestimmten Alter, die erreicht werden sollen. Also das heißt, eine Information über die Zielgruppe oder aber eben Kampagnenziel, zu sagen, ich möchte möglichst viele Abschlüsse generieren, ich möchte möglichst viele Klicks generieren. Mhm. Dann haben wir noch Möglichkeiten, mit Hilfe von weniger sprechenden Zielgruppen, nämlich die aus den Daten basierend, datengetrieben, zu ermitteln, welche Nutzer sind besonders relevant für dich als Werbetreibenden. Aber das hängt ein bisschen davon ab, was ist das Kampagnenziel? Geht es wirklich um einen Lower Funnel oder geht es um das Erreichen von Kontakten in einem bestimmten Segment? Die Werbetreibenden.
Ihr seid ja Mitgründer von der European NetID Foundation. Wie weit hast du damit auch zu tun mit dem Thema?
Die Identifier sind einfach ein unglaublich wichtiger Punkt für die Aktivierung im Internet. Ne? Vielleicht hast du den Beitrag, den ich vorhin auf dem Panel hatte, verpasst. Genau, da ging es darum, wie können eigentlich Werbetreibende ihre Zielgruppen noch erreichen? Und das tun sie über deterministische Identifier. Auch der Christian Meinken von der Pilot hat gesagt, es ist jetzt die Zeit, weg von Probabilistik, was die Identifier angeht, hin zu deterministischen Identifiern zu kommen. Und da ist die NetID im deutschen Markt ein Vorreiter oder im europäischen Markt ein Vorreiter, was das angeht. Eine der ersten deterministischen IDs, die offen auch und unabhängig zur Verfügung stehen. Und von daher ist das eines der Themen, mit denen ich und mein Team uns intensiv beschäftigen. Denn wenn wir Datensegmente in den DSPs zur Verfügung stellen, dann braucht es natürlich Identifier. Und da ist die NetID für uns ein verdammt wichtiger Identifier. Wir sind aber ID-agnostisch aufgestellt. Das heißt, wir können auch andere Identifier bedienen.
Okay, das wollte ich gerade sagen. Also ihr könnt auch andere, logischerweise andere mit einbinden, denn das ist ja, da ist im Moment sehr viel Bewegung auch im Markt und tut sich einiges.
Absolut. Wir haben die Identifier von den Technologien, wo ein finanzielles Interesse dahinter ist. Wir haben auch immer noch ein bisschen Cookie, ne? Das darf man einfach nicht vergessen. Das ist auch immer noch eine halbwegs relevante Reichweite in einer kleinen Sparte. Und jeder Identifier für sich hat so seine Vor- und Nachteile oder kann auch einfach nur einen bestimmten Bereich abdecken. Oder? Wenn ich jetzt an eine Boutique denke, die braucht immer im Hintergrund einen Telco-Vertrag, den ich haben muss, der identifiziert werden kann. NetID braucht dann die GMX-Account im Hintergrund, dass die NetID generiert wird. Und das sind zum Teil sehr unterschiedliche Leute. Das heißt, ich decke einfach auch eine breite, möglichst breite Menge an.
Wir hatten im Vorfeld ja auch kommuniziert und da hast du gesagt, also ein Thema, worüber du gerne reden würdest, wäre Data-Driven Marketing. Was verstehst du überhaupt unter Data-Driven Marketing? Es sollte nicht alles Marketing irgendwo ein bisschen Data-Driven sein.
Das sollte so sein. Die Realität zeigt leider zum Teil auch ganz viel Bauchgefühl in den Entscheidungen und das gefällt mir nicht. Ne? Also hier auf so Konferenzen wie hier, dann wird das große Lied auf das Data-Driven Marketing gesungen und in den Marketingabteilungen kommt dann die Entscheidung, gefällt mir nicht oder gefällt mir nicht. Ich bin ein großer Freund davon, Daten sprechen zu lassen. Und nochmal so, auch wenn wir als Team für uns für die Daten zuständig sind, ist das ein ganz klares Thema. Und wir haben zum einen, das hatte ich eingangs schon gesagt, die sowas wie, ich möchte eine bestimmte Zielgruppe erreichen, Alter, Geschlecht oder sowas in der Richtung, das macht aus Branding-Gesichtspunkten durchaus auch nie. Aber gerade wenn es in den Lower Funnel geht, komme ich irgendwann in Bereiche, wo ich einfach mit solchen Beschreibungen auch nicht mehr in der Tiefe arbeiten kann, sondern ich muss mit Twinning-Modellen und so weiter arbeiten und dann die Leute anzusprechen, für die es wirklich relevant ist, also Predictions, KI und so weiter einsetzen. Das ist der Punkt, wo Data-Driven Marketing dann wirklich Spaß macht. Und für die Kollegen aus den Marketing-Abteilungen, die plötzlich einfach Möglichkeiten haben, Kreationen in vielfacher Weise zu testen, weil sie eben über Daten generiert werden kann. Das ist ein absolutes Thema. Wir geben einen Haufen Geld für Targeting aus und dann zeigen wir ihnen allen die gleiche Kreation. Also das ist so ein Thema, da habe ich jetzt weniger Berührungspunkte damit, aber das ist einfach die Möglichkeit, was ich unter datengetriebenem Marketing verstehe. Also Entscheidungen nicht aus dem Bauch raus, sondern auf Daten, auf Algorithmen gestützte Marketingentscheidungen zu treffen.
Wenn ich jetzt bei dir eine Kampagne habe, die nicht auf Branding, also Upper Funnel ausgerichtet ist, sondern Lower Funnel, das heißt, ich möchte irgendwo, dass die Leute was machen, also zumindest mal draufklicken. So, und dann klicken sie drauf, sind bei mir und dann klicken sie vielleicht nochmal drauf. Kann ich dir die Information, ob eine Conversion stattgefunden hat oder nicht, auch zurückspielen, um den Erfolg zu optimieren?
Absolut, das ist Teil unserer Lower Funnel Kampagnen und Standard, dass wir die Möglichkeit geben, zum Teil serverseitig, je nachdem, wie du technologisch aufgestellt bist, einen Conversion-Tracking vornehmen zu können und dann entsprechend auch auf die Signale zu reagieren. Das ist gerade, wenn es um mehr als so den Klick, sondern auch um den Abverkauf geht, einfach eine unglaublich wertvolle KPI, auf der man dann wiederum auch delieren kann. Wir identifizieren auf der Basis dann Personen, die ähnlich aussehen wie die Person, also nicht optisch ähnlich, sondern von ihrem Verhalten ähnlich sind. Zum Beispiel können wir darauf basierend, also sogar eine statistische Zwillinge bilden von den Käufern und dann entsprechend frische potenzielle Käufer in den Funnel zu spielen. Genau, das ist ein Standardprodukt, das wir anbieten und das wir auch empfehlen unseren Advertisern, wenn sie in Lower Funnel unterwegs sind, weil wir mit dem Rücklauf einfach nicht mal unglaublich viel mehr an Möglichkeiten haben, die Kampagne zu optimieren und effizient zu gestalten.
Jetzt hattest du zu den Wunschpunkten, also wie gesagt, du hattest Dankeschön, also übrigens, dass du geantwortet hast und mir auch gesagt hast, ja, darüber würde ich gerne reden. Da hast du mir Retail Media, wenn ich das richtig notiert habe, aufgeschrieben. Jetzt muss ich neugierig nachfragen. Also ihr habt ja alles im Angebot, aber Retail Media bei euch, wieso?
Das ist ein tatsächlich spannendes Thema und das habe ich mich am Anfang auch gefragt, als dieses Retail Media Thema ankam. Man denkt irgendwie an die Plakate, die im POS hängen. Man denkt an irgendwelche Stelen oder auf der Händlerseite irgendwelche Sponsored Ads. Aber Retail Media ist auf jeden Fall ein bisschen mehr. Nämlich ist es die Möglichkeit, auf Händlerdaten zu arbeiten. Das ist einerseits vielleicht am POS, das ist auf der Händlerseite. Aber die Händler haben natürlich auch ganz, ganz spannende Daten über ihre Kunden. Die haben, mit denen man Möglichkeiten hat, dann auch wirklich nochmal nehmen wir einen imaginären Baumarkt, der eine Online-App hat, wo die Leute dann eben eine spezielle Werkzeugmarke immer wieder kaufen oder Kategorien zu besorgen. Jetzt kann der Händler die natürlich in seiner App ansprechen oder auf seiner Webseite oder im Point of Sale. Aber die Mediennutzungszeit in Deutschland konzentriert sich auf wenige 100 Player, oder? Das ist ein Großteil der Mediennutzungszeit. Das heißt, Händler haben eigentlich gar nicht die Möglichkeit, das Potenzial, das hier in Daten steckt, auf ihren Seiten als ein Publisher zu nutzen, sondern wir brauchen das Ökosystem, das Retail-Media-Ökosystem. Und da sind wir eine ganz hervorragende Möglichkeit, weil wir eben über unsere Identifier die Möglichkeit haben, diese Daten des Händlers in unsere Inventare zu übertragen und da dann den Brand-Lover auch entsprechend anzusprechen. Und zum anderen, und das ist jetzt eher die allgemeine Begründung, warum haben Publisher, auch die etablierten Publisher, eine Bewandtnis zusätzlich zu dem, also Mediennutzungszeit, die natürlich auch bei anderen Publishern stattfindet als bei uns, ist aber der Punkt, dass natürlich die E-Mail in der Customer Journey eine verdammt wichtige Rolle spielt. Ich hatte es vorhin schon gesagt, eine Bestellung sorgt immer für eine Bestellbestätigung. Ich beobachte den Lieferstand. Ich suche mir die E-Mail raus und schaue, wie sieht's bei Track and Trace aus? Hat die DHL das Paket schon zugestellt, weil ich gerade nicht da bin? Und da ist überall die E-Mail irgendwo in der Customer Journey enthalten. Das heißt, wir sind einfach auch noch ein dankbares Umfeld.
Das ist gar keine Frage. Das ist mir durchaus klar. Aber trotzdem brauche ich erstmal zum Verständnis. Also, ich bin ein großer Werkzeughersteller. Du hattest gerade Do-It-Yourself, beziehungsweise Heimwerker genannt. Meine Zielgruppe sind solche Leute, aber auch Handwerker selbst. Aber ist jetzt mal egal. Und die möchte ich erreichen. Jetzt buche ich bei dir die Kampagne. Und du hast auch Zugriff auf diejenigen, die aus Retail Media kommen? Oder ist es der Retail Media, also der Händler, der wiederum deine Daten nutzt und dich als Verlängerung seiner Kampagne bucht? Also wie rum läuft die? Muss ich jetzt zu dem Händler hin oder muss ich zu dir hin?
Genau, das ist grundsätzlich so, dass der Händler ja plötzlich zum Vermarkter wird, ne? zum Publisher. Das heißt, er verkauft Werbeplatzierung auf seinen Seiten an den Markenhersteller. Und der Händler stellt fest, darüber kann er eben nicht skalieren, darüber ist nur eine bedingte, es ist super conversionstark, aber nur eine bestimmte Reichweite. Deswegen spricht der Händler mit uns und sagt, ey, ihr habt doch die Möglichkeit, zum Beispiel über Data Cleanrooms, dass wir unsere Audience zu euch onboarden oder bridgen, mit verschiedenen Begrifflichkeiten, da ist der Markt noch nicht ganz so definiert. Also wir machen einen Überschnitt der Nutzerschaft und identifizieren dann die Nutzer, die Brandlover bei unserem Baumarkt sind von diesem Werkzeughersteller und können die dann bei uns entsprechend im Inventar ansprechen, entweder als eine AIO-Kampagne oder wir stellen das als Datensegmente im programmatischen Obo-System, aber nur dem Händler zur Verfügung. Und der Händler hat den Werbevertrag sozusagen mit dem Werkzeughersteller und wir sind sozusagen ein Partner, Netzwerkverlängerung für den Händler.
Ich merke schon, jetzt weiß ich, warum ich hier auf diesem Online-Ad-Summit bin, weil das manchmal gar nicht so einfach ist. Also ich gehe jetzt zu meiner Agentur, die Agentur geht zu einer Media-Agentur. Die Media-Agentur wiederum sagt, wir machen Retail-Media, das ist super, um Handwerker anzugreifen. Da komme ich zu dem Händler, dann bin ich jetzt am Retail-Media-Ding, der Händler ist wiederum zu dir gekommen und so lande ich am Ende dann doch bei dir, obwohl ich es gar nicht weiß.
Doch, das sollte auf jeden Fall transparent sein. Ne?
Aber ja, das ist klar. Nein, das ist schon klar. Aber ich meine nur, ohne dass ich direkt mit dir gesprochen habe, bin ich quasi in deiner Inbox mit drin und habe auch dieses abgegriffen. Das ist auch prima.
Genau, weil es einfach eine effiziente Variante ist, mit diesen wirklich hochwertigen Daten, die dem Händler gehören, effiziente und gute Kampagnen zu machen.
Eigentlich haben wir alles abgekaspert, oder?
Wir haben viel gestreift. Ich glaube, es gibt noch eine ganze Menge, worüber man sprechen könnte, wo man in die Tiefe geht.
Habe ich keine Zweifel dran.
Die wir als Publisher als Möglichkeit geben. Aber so im Großen und Ganzen sind wir, glaube ich, einmal über alle wichtigen Themen drüber. Wir haben First-Party-Daten, mit denen wir arbeiten können. Über IDs, wie zum Beispiel die NetID, haben wir die Möglichkeit, entsprechend auch programmatische Verfügbarkeit unserer Daten sicherzustellen und Addressability für unsere Advertiser. Und so Themen wie Retail-Media-Ökosystem-Verlängerung lässt sich auch unter dem großen Punkt Collaboration zusammenfassen, nämlich dass einfach bestimmte Marktteilnehmer über datenschutzkonforme und datensichere Technologien wie zum Beispiel Data Cleanrooms einfach ihre Daten auch nochmal verlängern und erweitern. Das sind so die Themen, mit denen ich momentan intensiv zu tun habe. Dazu kommen dann so Sachen wie Creative Optimization, aber das wäre dann vielleicht auch mal ein anderer, neuer Podcast.
Ich habe den Eindruck, wir könnten noch stundenlang, um nicht zu sagen tagelang, drüber reden, und eine Reihe von Fragen habe ich mir auch verkniffen. Danke für diese ausführlichen und wirklich sehr informativen Antworten.
Sehr gerne, es hat mir Spaß gemacht und jetzt geht's wieder ans Networken.
Das war's auch schon mit der heutigen Episode. Wir hoffen natürlich, dass sie euch gefallen hat und würden uns sehr gerne über eine Bewertung freuen. Wenn ihr keine Folgen verpassen wollt, abonniert gerne den Marketer Talk der Marketingbörse. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.